Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Coinfinity ist auch gleich das Stichwort, denn heute bei mir zu Gast ist Fab the Fox. Er ist Mitbegründer von Apricot Media. Er ist auch Mitbegründer von 21, dem Podcast der Bewegung sozusagen, die jeder Bitcoiner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz inzwischen kennt. Und seit heute, weil heute sein erster Arbeitstag ist, der Head of Education bei Coinfinity aus Graz beim Bitcoin Broker, dem ältesten Bitcoin Broker in Österreich. Ich kenne Fab schon wirklich lange. Wir haben uns schon bei der Zitadelle 2021 das Zimmer geteilt. Super Typ und wir ziehen da wirklich heute komplett vom Leder. Seine Geschichte, die Geschichte von Apricot Media, wie wichtig die Education im Bitcoin-Space ist, dass wir erst am Anfang stehen, aber auch eben, wie schnell jetzt alles geht mit der Pandemie, mit der Inflation, mit den Krisen und dem Krieg, dass immer mehr Menschen sich fragen, was ist eigentlich los mit dieser Welt und dann möglicherweise vielleicht zu Bitcoin kommen, Bitcoin als Antwort, Bitcoin als Option, fast schon als Hoffnung, möchte man so sagen, weil Bitcoin ja wirklich eine Lösung bietet und die Möglichkeit uns bietet, aufzubauen, wo andere die Hände über den Kopf zusammenschlagen und nicht mehr weiter wissen. Und das ist, glaube ich, die ganz große Stärke auch der Bitcoin-Community, dieser Optimismus, diese Gelassenheit, die wir im Großteil ausstrahlen. Und das kommt heute richtig rüber. Es war ein tolles Gespräch. Es gibt durchaus den einen oder anderen Rant, gleiche Vorwarnung, aber alles in guter Stimmung. Eine kurze Nachricht von unseren tollen Sponsoren und dann geht's gleich los. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law, die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at. Man kann bei Stadler Völkel schon lange auch mit Bitcoin bezahlen. Was mich bei Bitcoin fasziniert, das ist dieser unglaubliche Unternehmergeist in diesem Feld. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit, Bitcoin-Gehälter für die Mitarbeiter, Bitcoin im B2B-Bereich für Lieferanten etwa. Da ist LeanCoders der perfekte Partner. Die Softwarefirma aus Wien bietet technische Expertise in vielen Bereichen von Website bis Webshop und hat sich zum Ziel gesetzt, Bitcoin in jedes Geschäftsmodell einzubinden. Der Fokus liegt auf schlanken, effizienten Lösungen und Open Source wird großgeschrieben. Wer mehr wissen möchte, lean-coders.at. Herzlich willkommen, Fab. Herzlich willkommen in den Studios von Domotion 1090 Wien. Fab the Fox, kennt man dich von Twitter?
So ist es. Hi Nico, vielen Dank.
Ich danke dir, dass du bist extra nach Wien gekommen und wir haben einiges zu besprechen. Du hast heute deinen ersten Arbeitstag bei Coinfinity aus Graz als Head of Education.
Yes.
Und erster Termin gleich mal hier, ja, zum Durchchecken quasi. Du bist Mitbegründer von Apricot, dem Bitcoin-Verlag mit den schönsten Bitcoin-Büchern Deutschlands, auf jeden Fall. Und Mitbegründer von 21, der Podcast-Community. Das heißt, du hast eigentlich mindestens 30% des gesamten deutschsprachigen Bitcoin-Spaces aufgebaut.
Puh, bold claims, ja. Aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass 21 doch in den letzten 2 Jahren eine der großen Säulen war, auf der dieses Movement gerade aufbaut, ja.
Fangen wir dort an. Also wir werden heute ein bisschen drüber reden, was hast du so vor, was ist deine Story, wo gehen wir hin, aber auch was ist im Jahr 2022 alles passiert, weil es ist viel passiert, aber vielleicht fangen wir an, wie das alles losgegangen ist. Aus 21 ist so viel entstanden, auch dieser Podcast ist irgendwo darauf zurückzuführen, weil ohne 21 keine Zitadelle, auch vielleicht kein Nico Jilch,
ja? Ja, gerne. Also angefangen hat natürlich alles bei mir, indem ich Bitcoin begegnet bin. Aber ich glaube, so ganz weit wollen wir gar nicht ausscheren.
Wann war das ungefähr, vom Jahr her?
Das war so 2017 ungefähr, okay. Ende 2016, Anfang 2017.
Mit oder ohne Shitcoin?
Natürlich mit Shitcoin. Ja, klar. Alles okay. Mitgemacht. Ja. Wirklich jeden Shitcoin unter der Sonne getradet.
Und was war dein Lieblings-Shitcoin?
Substratum, glaube ich. Um Gottes Willen. Sollte das Internet revolutionieren. Ja, ich hatte keine Ahnung von gar nichts, aber so geht es ja wahrscheinlich einigen. Genau, ich war irgendwie schon so ein bisschen in diesem ganzen Space drin, habe irgendwann wieder mein altes Twitter-Profil aktiviert und umgemodelt zu zu Bitcoin-Inhalten. Aber war immer noch auf Distanz, kannte niemanden groß. Und dann hat es angefangen, dass ich immer mehr Bitcoin-Only-Content konsumiert hatte, den es nur auf Englisch gab damals. Und dann hatte ich 2018 The Bitcoin Standard gelesen von Saifedean Ammous. Weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, im Urlaub. War für mich auch die erste Berührung mit der österreichischen Schule. Also mit meiner Meinung nach logisch konsequenter Ökonomie. Und ich klappte das Buch dazu und hatte was gefunden, was mir immer gefehlt hatte die Jahre davor. Ne? Man stößt irgendwann mal auf Geopolitik, man stößt auf Geldsystem, da stimmt irgendwas nicht, man kann es nie so richtig benennen. Und ich klappe das Buch zu und denke mir, boah, das ist es. Ja, das ist das Einzige, was ich die letzten 5 Jahre gesehen oder gehört habe, was mir wirklich Hoffnung gibt. Also das Einzige, wo man mal eine Lösung für diese ganzen Probleme darbietet und das vielleicht wirklich eine zumindest freiwillige Lösung für Leute sein kann, die sich da diesen Sachen entziehen möchten.
Das ist so wichtig bei Bitcoin, ja, dass man gleich sieht, okay, da kannst du was machen. Weil wir einfach auch in so vielen Bereichen haben wir Experten, die erklären uns dann, wie man das vielleicht lösen könnte, aber in Wahrheit wollen sie es gar nicht lösen, weil sonst bräuchte man die Experten nicht mehr. Ja? Und wie soll ich das jetzt elegant ausdrücken? Es ist wahrscheinlich besser, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, als sich auf einer Straße festzukleben.
Definitiv, weil es einfach ein Lösungsansatz ist, oder? Man arbeitet an der Lösung, statt irgendwie nur auf Probleme hinzuweisen. Und den Gedanken hatte ich dann auch und habe gedacht, okay, ich möchte gern, dass meine Freunde, dass meine Verwandten, dass mein Bruder, dass Leute dieses Buch lesen. Und für viele ist das natürlich aber ökonomisches Englisch ein bisschen schwierig. Ja? Saifedean schreibt auch nicht gerade einfach, wir hatten es gestern davon. Und dann bin ich einfach ganz frech in seine Twitter-DMs geslidet und habe mal gefragt, ist denn da was auf Deutsch in Planung? Und statt mir irgendwie zu antworten, nee, aber ich kümmere mich drum, hat er mir einfach eine E-Mail-Adresse vom Originalverlag hingeknallt und hat gesagt, mach doch. Und dann stand ich da und habe zusammen mit Stefan, einem guten alten Schulfreund, wir haben mehrere Monate diskutiert und sind dann am Ende zur Konklusion gekommen, wir probieren das einfach und bringen den Bitcoin-Standard auf Deutsch raus. Und dann war zumindest mal Apricomedia geboren und wie es der Zufall so will, sind wir dann nach Berlin auf die Lightning Conference 2019. Da ist gerade das Buch erschienen. Ich kannte Markus Thurm vom Bitcoin im Turm-Podcast. Ich kannte Dennis nur vom Twitter-Profilbild. Ich kannte Gigi, weil man Gigi kannte, allein aus dem englischen Space.
Gigi kennt man einfach. Ja?
Genau, Daniel habe ich auch schon ein paar Mal gesehen gehabt. Und auf einmal stehen wir da alle in so einem Kreis und dann sagen Markus und Gigi, ja, wir schaffen das nicht immer mit einer Folge wöchentlich. Wir haben zu wenig Zeit, wir dezentralisieren das. Und dann standen wir da zu fünft und haben gesagt, okay, also let's go. Ja? Und so ging's los. Mit 21.
Apropos dezentralisieren, vor einer Woche waren Fichte, Johannes und Kie, ich weiß nicht,
Quilly, glaube ich.
Quilly, sorry Quilly, bei 21 im Podcast und haben die Zitadelle in Österreich angekündigt. Da bin ich auch froh, dass das so gut dezentralisiert wurde, weil in der Schweiz war es noch meine Aufgabe, mich darum zu kümmern. Also vielen, vielen Dank und Küsse gehen raus an die Jungs. Fichte natürlich der neue Kollege bei Coinfinity, aber bleiben wir vielleicht noch bei 21. Also war das Buch gab es damals schon. Also den Verlag gab es schon, als du bei 21 eingestiegen bist.
Genau, also Idee des Verlags und gerade das erste Buch gab es schon, als ich bei 21 eingestiegen bin, ja.
Okay, das heißt, das war dein erster Step quasi. Und haben deine Eltern und deine Freunde und Verwandten dann das Buch gelesen auf Deutsch?
Also, du kennst ja, weißt wie das ist, wenn man Leuten dicke Bücher in die Hand gibt. Ja. Viele haben es angefangen zu lesen, wenige haben es fertig gelesen, aber es gibt natürlich auch Leute, die habe ich mehr oder minder gezwungen, es zu lesen, ja, weil es meiner Meinung nach einfach sehr, sehr wichtige Grundlagen darin gibt, um zu verstehen, was gerade passiert und lustigerweise, was wir jetzt auch live sehen, was passiert die letzten Jahre.
Aber funktioniert das, wenn die Leute noch gar kein Problembewusstsein vielleicht haben, dass sie dann, oder ist es dann eher so, was willst du von mir, ich will lieber Tagesschau und Sportschau gucken?
Ich glaube, ehrlich gesagt, das kommt auf die Leute an. Ich habe ja mit Daniel auch sehr viele der Wegfolgen bei 21 gemacht, wo wir ja relative Newcomer interviewen zu Bitcoin und wie sie da hingekommen sind und man sieht halt, zumindest in der frühen Phase, in der wir noch sind. Ja. Bitcoin ist ja weit weg davon, wirklich ein Mainstream-Asset zu sein. Da sieht man halt, dass die meisten Leute, die schon über Bitcoin gestolpert sind, einfach eine grundlegende, erstens Offenheit auch haben, ihre eigenen Gedanken und das gängige System zu hinterfragen und zweitens, die auch schon immer so ein Gefühl hatten, dass irgendwas nicht stimmt. Und die meisten Leute, die dieses Bauchgefühl haben, irgendwas stimmt nicht an dem Ganzen, ich kann es nicht benennen, die sind dann doch schon auch offen, sich das anzugucken. Aber klar, wie du sagst, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, I don't care.
Also der Weg folgt bei 21, das sind quasi die Geschichten, wie bist du zu Bitcoin gekommen, wo kommst du eigentlich her, genau. Und so. Und das sind fast die coolsten Folgen, muss ich sagen.
Dankeschön. Ja,
weil erstens nimmst du so viel mit daraus, zweitens ist es so faszinierend. Ich habe ja auch diese Theorie, dass du bei der Bitcoin-Konferenz theoretisch jeden Einzelnen aus dem Publikum nehmen könntest und auf die Bühne setzen könntest und die könnten dort mitreden, ja, weil du dir eh so viele Gedanken machst, aber es ist einerseits wichtig zu sehen, wie divers quasi das Feld ist an Zugängen und an Leuten und andererseits auch für die anderen Leute, die das dann hören, zu sehen, ja, der ist ja wie ich, ja, oder die ist ja wie ich, ja, und eben nicht nur quasi die schon bereits ein bisschen abgespaceden Typen, die vielleicht schon drüber weg hinaus sind, ja, im Bitcoin-Podcast, ja. Also das ist, finde ich, ganz wahnsinnig wichtig, weil wir dürfen nie vergessen, wie du sagst, am Anfang, ja, es geht alles um Information, Aufklärung, es ist eine neue Technologie und auch wir zwei haben es noch immer nicht verstanden, ne?
Ja, absolut, ich glaube, man kann es auch abschließend gar nicht verstehen. Ich glaube, wer das von sich behauptet bei Bitcoin, der lügt definitiv, ja.
Das heißt, du bist dann eingestiegen bei 21 und machst jetzt dort der Weg folgen und das machst du auch weiterhin, oder? Weil Daniel ist ja jetzt quasi raus, der macht jetzt seinen eigenen Podcast.
Genau, der macht was Ähnliches, jetzt einfach eher Business-to-Business, aber ich plane das weiterzumachen. Ich werde ein bisschen rotieren mit den Moderatoren. Ich hoffe, ich kann auch wieder ein bisschen mehr bei den News-Folgen dann dabei sein bei 21. Aber also man muss ganz klar sagen, ist vielleicht schwierig zu verstehen für jemanden, der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, seit einem halben Jahr in diesem Space ist oder seit einem Jahr, aber was sich getan hat, Community-mäßig mit 21 und um unseren Verlag rum, die letzten 2-3 Jahre, es ist kaum zu fassen, wenn man das miterlebt hat tatsächlich.
Also auf 21.world kann man sich anschauen, wie das Ganze international gewachsen ist. Und dann gibt es noch auf 21.space die Deutsch-Österreich-Schweiz-Karte mit Punkten für jedes Meetup. Ja, ist einfach crazy.
Total, absolut verrückt. Also ich weiß noch, der Markus hatte das vorgeschlagen und das war immer so der Running Gag bei uns. Wir müssen uns oder er möchte sich auch wegdezentralisieren. Und ich hatte dann eigentlich noch Einwände und hatte gesagt, ich weiß nicht, ob das klappt, wenn man einfach den Leuten überlässt, überall Meetups zu machen. Und hat Markus gesagt, aber lass uns das doch probieren. Und dann innerhalb weniger Wochen und Monate gibt es diese Dachraumkarte jetzt auf unserer Website, wo, was sind es, ich weiß nicht, 40, 50 Meetups, individuell organisiert von Leuten in Städten in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist absolut wahnsinnig und ist auch richtig cool. Ne? Wir sehen das ja immer wieder von Meetups, irgendwelche Fotos und dann werden irgendwelche Events geplant und gemacht und es ist wie so ein Aushängeschild geworden, also 21 als Brand dafür, dass man weiß, da kann ich jemanden hinschicken. Keine Ahnung, jemand aus Hamburg kennt jemand aus Berlin, der sich für Bitcoin interessiert und er weiß genau, er kann ihm sagen, geh mal zu dem 21-Meetup dort und er weiß, er ist gut aufgehoben oder werden ihm keine Shitcoins empfohlen. Das ist schon sehr, sehr cool, das mit anzusehen, dass es sich wie verselbstständigt hat. Dass so die Spitze dessen jetzt vor kurzem war an der BTC 22 in Innsbruck. Da war an einem Tag einfach so ein Eventabend, gab es eine große Party und ich komme da aus dem großen Partysaal sozusagen raus und höre auf der anderen Seite vom Saal ist eine Art Gegenparty, ja, wo der DJ Ruzol aufgelegt hat. Und da ist irgendwie eine Crowd und die singen unser Podcast-Intro. Und ich stand da so mit 10 Meter Abstand und dachte, was passiert hier? Ja? Das lässt sich kaum mehr aufhalten und das ist schon schön zu sehen.
Das ist wirklich, wirklich sehr beeindruckend und hat mich auch, ich war bei der Zitadelle 21 in der Nähe von Leipzig, was Burg Scheidungen, oder?
Hieß es, ja.
Ja, ja, genau. Und das war für mich auch, ich war zu dem Zeitpunkt auch eher so in diesem im englischsprachigen Space unterwegs, also auch, weil ich einfach viel aufzuholen hatte, ein bisschen fast verpasst hatte auch. Und da habe ich das auch gesehen, ja. Also das geht gerade los, da explodiert gerade was. Und ihr habt das angestochen. Ihr wart nicht die Ersten, natürlich. Ich glaube, Honigdachs haben diese Dinge und selbst, man kann ja auch sagen, keine Ahnung, BTC Echo gibt es ja 2014, ja.
Absolut.
Also darum geht es auch nicht, die Ersten zu sein. Aber dieser Community-Gedanke plus sehr gutes Design auch, ja, also auch so wie bei deinen Büchern, also bei euren Büchern, also das ist mir total wichtig und finde ich echt gut, also sieht auch alles echt gut aus, ja.
Dankeschön. Ja, das haben wir auch gemerkt, also dass wir bei manchen geschafft haben, dass Lesen wieder interessant wird, oder? Auch an der BTC 22 in Innsbruck kommen Leute zu mir, die ich noch nie gesehen habe und sagen, ey, vielen Dank, dass es euch gibt, ich habe jedes Buch von euch gelesen, ich verschenke regelmäßig das kleine Bitcoin-Buch in meinem Bekanntenkreis und das Man kann sich nicht vorstellen, wie cool das ist. Da haben wir als Original-Cover übernommen, ja. Aber ja, ich sehe das auch so. Also wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, dann ist das schon ansprechender.
Ganz verrückt, wie oft du das hörst, von gerade von jungen Leuten, dass sie sagen, ich habe irgendwie seit der Schule kein Buch mehr gelesen und plötzlich lese ich irgendwie eins die Woche, weil ich da in dieses Bitcoin-Rabbit-Hole hineingefallen bin. Und zu 21 wollte ich noch die Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, also ich war in Riga bei der Baltic Honey Badger und steige um 9 in der Früh in Wien in den Flieger ein und da kommt gerade schon die serbische Delegation aus Belgrad, ist schon unterwegs und steigt zu uns ins Flugzeug und wir treffen uns dann halt und man kennt sich schon, oder einen kannte ich schon. Und dann sitzen wir beim Frühstück und beim ersten Bier um 11 quasi. Und da sitzt neben mir einfach der Typ, der 21 in Ex-Jugoslawien macht.
Er ist ja so verrückt, ja.
Natürlich kein Wort Deutsch spricht, aber egal, ja. Sondern einfach das über die Idee übernommen hat und das Logo übernommen hat, übersetzt hat. Ich glaube, es gibt ein 21 Kapitel in der Türkei. Und da gibt es ein paar, sage ich mal, Podcasts oder Movements, die quasi im Geiste von 21 sind, aber schon vielleicht vorher schon da waren, ja, in Italien, auch in Österreich mit Bitcoin Austria durchaus, ja. Okay, das heißt, Verlag 21, wie läuft, kommen wir mal zum Verlag. Ihr macht einen Bitcoin, ihr fangt an mit dem Bitcoin Standard und daraus entsteht dann Apricomedia, ein ganzer Verlag, der nur Bitcoin-Bücher rausbringt.
Genau so ist es. Also, wir haben wirklich lange hin und her gerechnet und überlegt, sollen wir das Risiko auf uns nehmen, hatten damals auch so ein kleines Crowdfunding gestartet auf Tallycoin, einer Bitcoin-basierten Plattform. Da kamen irgendwie ein paar hundert Dollar zusammen, aber wir haben zwei Sponsoren bekommen dadurch, und also die dann vorne im Buch drin waren und sind, und das hat uns geholfen, wirklich so den ersten Batch von, ich glaube, 1000 Büchern zu finanzieren. Und dann ging es richtig ab. Ja. Das kam, glaube ich, Oktober, und dann direkt im Weihnachtsgeschäft wurde das wirklich gut gekauft und hat sehr, sehr großen Anklang gefunden. Und dann haben wir halt direkt gedacht, hey, komm, lass uns wieder das eingenommene Geld nehmen und nächstes Buch und nächstes Buch und nächstes Buch. Und so ist das gewachsen. Ja. Das lief wirklich komplett nebenher. Also wir waren beide komplett berufstätig noch. Und heute haben wir, ich glaube, gerade 10 Bücher schon im Sortiment, ja, einen großen Teil davon als Hörbücher vertont sogar mittlerweile, weil wir auch da den Trend sehen, dass Leute das einfacher konsumieren wollen. Das ist so ein bisschen unser Ansatz. Wir möchten die Hürde so niedrig wie möglich halten, dass Leute anfangen, sich damit zu beschäftigen. Ja. Weil wir wissen sowieso, wenn es einmal gepackt hat, ja, du kennst das selbst, wir kennen das alle, dann ist eh alles zu spät, dann fällt man in den Kaninchenbau.
Für Content-Producer, Verleger, Podcast ja. Und so perfekt natürlich. Es gibt kein, ich sage mal, ein besseres Thema müsste man erst erfinden. Ja.
Das ist so. Und wenn man diese Hürde aber zum Eintritt, ja, sich das anzugucken, weil, wie ich vorher gesagt hatte, wer liest schon einfach mal auf Tipp hin ein 400-Seiten-Buch, diese Hürde wollten wir halt klein halten, deswegen Hörbücher, deswegen Einstiegsbücher. Und es läuft wirklich besser, als wir es uns jemals erträumt hätten. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir da eine kleine Position in diesem deutschsprachigen Bitcoin-Bereich einnehmen können.
Fast schon zu bescheiden, aber wie viele, ja, du hast mir vorher schon gesagt, du kannst das jetzt verraten, also let's go, wie viele Bücher verkauft ihr heuer?
Also wir sind, ich hatte es mit Stefan nochmal besprochen gestern, wir sind tatsächlich knapp vor der 100.000 Büchergrenze, also über alle Bücher hinweg und über alle Formate, sprich E-Book, physische Kopie, Hörbuch, sind wir knapp über 90.000 und werden mit Glück dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, dann wahrscheinlich die 100.000er-Grenze sprengen. Und das ist ein Achievement unlocked, ja, das ich niemals gedacht hätte.
Ja, da können wir dann die Lese-Eis auch rausnehmen, ne? Die genau. Snippets 100k, ja. Gratulation.
Dankeschön.
Ja, ganz starke Leistung und für mich auch wirklich faszinierend zu beobachten, was alles möglich ist, wenn man nur einfach mal eine Idee umsetzt. Und ich glaube, Alex von Frankenberg hat das auch in unserem Podcast zuletzt gesagt, dass oft Bitcoin-Startups oft einfach bei Null anfangen. Ja? Auch mein Ansatz, dass du einfach aufbaust, ja, und gar nicht jetzt zuerst nach Finanzierung suchst, oder sondern dass du einfach schaust, was funktioniert. Und dadurch, dass der Space so schnell ist, bekommst du ja sehr schnell Feedback auch. Was sind denn so die Titel, die wir erwarten können? Das muss ich dann auch gleich mental notieren für meine eigene Präsentation dann eurer Titel, ja, weil ich rede euch immer hinterher, wann kommen denn die nächsten Bücher?
Ja. Ja? Was gerade kurz vor Abschluss steht, ist zu dem Karl-Menger-Buch, wo du auch ein Video gemacht hattest, das noch als Hörbuch.
Ja.
Dürft ihr sehr gespannt sein, wer das vertont hat. Sehr, sehr cooler Typ, der auch bekannt ist im Space.
Uwe Ochsenknecht.
Ganz genau. Mhm. Dann ist natürlich der Fiat-Standard als Hörbuch auch gerade in Produktion, auch wenn das noch ein bisschen geht. Und die nächsten neuen Titel werden sein einmal The Bullish Case for Bitcoin von Vijay Boyapati. Kennen ganz viele den ursprünglichen Artikel, aus dem er ja dann irgendwann ein Buch noch geflochten hat, in dem er das noch erweitert hat. Und Alex Gladstein, Check Your Financial Privilege, was bei uns heißen wird, das trojanische Pferd der Freiheit. Das ist auch gerade in Arbeit und da haben wir große Hoffnung, dass man das Buch auch so richtig in den Mainstream reinbekommt. Ne? Weil das ist so die Gegenthese zu den bekannten FAT-Argumenten, ist erstmal, ey, ist dir eigentlich bewusst, wo du hier lebst und wie gut du es hast und schau mal auf den Rest der Welt und dass die nicht solche Sachen wie ein Bankkonto selbstverständlicherweise haben, ja? Dass die vielleicht extrem unterdrückt werden von ihren Regierungen. Und ja, da haben wir große Hoffnung, dass das, dass wir damit nochmal ein bisschen einen kleinen Schritt Richtung Mainstream hinbekommen.
Ja, das ist das, diese kognitive Dissonanz erlebe ich auf Twitter derzeit jeden Tag nicht. Also da ist dann vollkommen klar, ja, das Regime in Russland furchtbar, das Regime im Iran furchtbar, das Regime in Saudi-Arabien furchtbar, ja, das Regime bei uns können nichts falsch machen, ja. Meinen alles nur gut. 100 Euro Obergrenze für Bargeld, wo ist das Problem? Was hast du zu verstecken? Mhm. Ja? Also dieses, ich weiß schon, warum das passiert. Die Leute wollen nicht den Problemen ins Auge sehen. Ja, ist mir schon klar. Aber leider Gottes haben wir dazu keine Wahl mehr jetzt. Und ich glaube, dass Bitcoin wirklich gut helfen kann. Einerseits als direkte Alternative, aber andererseits eben auch als Transportmittel, um den Leuten klarzumachen, dass wir so nicht weitermachen können. Weil sonst landen wir wirklich im Desaster. Und das trojanische Pferd der Freiheit ist übrigens ein viel besserer Titel als Check Your Financial Privilege. Ja, das wird Alex Gladstein hoffentlich auch zugeben müssen. also das macht er ja auch. Er macht ja nicht nur die besseren Cover. Also Layered Money zum Beispiel, mein Lieblingsbuch. Ja? Das ist ja auf Englisch auch so potthässlich. Ja?
ja. Sorry an Nick, aber nein, das ist so, ja.
Es ist, also ich weiß nicht, vielleicht brauchen das die Amis, irgendwie so ein bisschen trashiges Cover, ich weiß es nicht. Eines meiner Lieblingsbücher immer noch, schenke ich gerne her, gerade an ökonomisch orientierte. Ja. Aber es gibt da diese ganze Gruppe freiheitsliebender Menschen, die vielleicht gar nicht so stark ökonomisch orientiert sind. Und für die, glaube ich, ist dieses Buch gut.
Das denke ich eben auch. Also es ist immer auch für uns schwierig, gerade bei der Titelauswahl. Ne? Was wählt man? Wählt man jetzt die Bücher, die Bitcoiner gerade mega abfeiern? Ja? Oder wählt man Bücher, wo man sieht, das könnte ganz viele neue Leute zu Bitcoinern machen? Und wir versuchen immer so, das Mittel zu finden. Haben wir jetzt eben auch mit der Karl-Menger-Serie, also mit Grundlagen der Ökonomie, wo das Karl-Menger-Buch das erste war, haben wir auch nochmal versucht, hey, lass uns was richtig, richtig Dünnes, Kleines machen, mit Preis so gering, wie wir es irgendwie hinkriegen, damit auch wieder diese Schwelle einfach runtergesetzt wird.
Und
jemand das mal auf dem Klo liest, ne? Nur damit er angefangen hat.
Gehe ich recht in der Annahme, dass jetzt ein kleines Karl-Menger-Buch, das jetzt nicht der absolute hotte Bestseller, nicht? Also,
nee, natürlich nicht. Ja. Also das war uns auch von Anfang an bewusst. Wir haben das ja auch lizenztechnisch so, dass jeder das weiterverbreiten kann. Ja, du kannst also da das PDF davon dir holen, ja, und irgendwie jedem weiterschicken, insofern du irgendwie akkreditierst, dass von uns die Quelle ist. Und einfach, das wollten wir einfach machen, damit, ja, so nach dem Motto spread the word, ja, damit das nach außen kommt, damit, wie gesagt, diese Hürde niedrig ist, die Eintrittshürde. Klar ist das jetzt nicht das Ding, was uns ermöglicht, 10 neue Bücher zu verlegen, ja, was die Einnahmen angeht. Das wird wahrscheinlich ein Nullsummenspiel werden.
Aber es ist trotzdem wichtig. Und es ist so cool. Es ist so cool. Ich meine, ich habe mich ja mit Austrian Economics als Österreicher, ich meine, wir sitzen hier mitten in Wien, einen Steinwurf von der Nationalbank entfernt, ja. Mhm. Das ist diese Geschichte auch in Wien und als Österreich, als Wiener auch aufzuarbeiten, ist ja wahnsinnig spannend und auch wichtig, dass wir das auch wieder zurückholen. Und dass wir Österreicher auch das ownen, ja, als quasi, keine Ahnung, Tourismusattraktion, ja, damit die Leute sehen, und es gibt halt wenig, ja, es gibt, in Wahrheit gibt es Rahim und es gibt mich und
dann wird es schon dünn, ja.
That's about it, ja. Zumindest jetzt, was auch den Bitcoin-Space betrifft. Es gibt ja noch die Austrian-Abteilung, die Bitcoin ablehnt, was, ja, eine traurige...
Ja, was auch sehr inkonsequent ist, oder? Also, ja. Wer kann schon was gegen ein komplett freies und freiwilliges Geld haben, wo jeder Participant irgendwie freiwillig agieren kann? Das ist schon komisch, das stimmt.
Aber weißt du, wie crazy das ist, wenn du dich mit Austrian Economics beschäftigst und Mises und Hayek liest und Menger liest und Hazlitt liest und dann schreibst du drüber und es interessiert einfach niemanden. Und dann ein paar Jahre später merkst du, wie plötzlich weltweit junge Menschen anfangen, das aufzugreifen rund um Bitcoin und das in einer Geschwindigkeit verbreiten und auch wieder konsumieren und wieder auflebt, die wirklich atemberaubend ist.
Absolut. Also das ist auch, so hatte ich Austrian School, bevor ich davon überhaupt hörte, wahrgenommen. Für mich war das gar nicht existent. Ich habe noch nie davon gehört gehabt, was sehr, sehr traurig ist. Ja? Wenn ich da früher drauf gestoßen wäre, das hätte mir sehr viel früher geholfen zu verstehen, was um uns herum passiert. Und selbst ich, der jetzt noch nicht irgendwie 10 Jahre sich damit beschäftigt, sehe, wie das wächst. Ja? Schon viel auch durch Bitcoin. Aber ich glaube, das ist halt dem geschuldet, dass in Bitcoin sich zum ersten Mal wirklich eine Lösung manifestiert, ja, die ganz vielen Leuten Hoffnung gibt, wo sie sagen können, wow, da können wir aktiv was bauen, da können wir mitmachen. Auf freiwilliger Basis kann das jeder nutzen. Jeder, der möchte, kann ein Opt-out machen. Und ich glaube, das ist das, was alle Leute so anfeuert. Ja. Wie du sagst, davor war es immer nur, man kann lange Essays darüber schreiben, wie schlecht alles läuft und wie es eigentlich besser wäre. Und dass doch der Wettbewerb der Währungen, der müsste doch frei sein. Und jetzt haben wir halt was, da hast du gar keine andere Chance. Ja. Wirst du nicht wegkriegen. Viel Spaß beim Bitcoin-Totklopfen.
Ja, das ist das, was Hayek dann zum Schluss mit diesem berühmten Video dann gesagt hat, nicht? Introduce something they cannot stop, ja? Weil er dann auch verstanden hat, dass auch mit seiner Idee zurück zu einer Art Free Banking, that's never gonna happen. Ja? Also ja. Er hat das zwar vorgeschlagen, aber es gibt halt diese große Diskrepanz zwischen die einen, das ist auch dieser Cypherpunk-Ethos. Ja? Der Cypherpunk-Ethos sagt, ist uns egal. Wir halten Privatsphäre und Schutz vor Zensur für ein Menschenrecht und deswegen machen wir jetzt Tools, die uns das erlauben. Und es hat keinen Sinn, zum Politiker zu gehen und ihn darum zu bitten, dir das zu geben. Erstens hat er es dir gar nicht wegzunehmen und zweitens wird das eh nicht dir geben. Also wo ist das Sinn? Aber die meisten Leute glauben immer noch, dass das was bringt, also dass das funktioniert oder viele Leute glauben das. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Irrglaube, ja.
Glaube ich auch, ja. Also ich glaube, das Recht auf Privatsphäre und auch die Freiheit des Individuums, das muss man sich als Gesellschaft, glaube ich, nehmen. Gegeben wird es dir wahrscheinlich nicht, wenn es mal weg ist.
Nein, du kannst demonstrieren gehen ohne Ende, ja, das wird nichts bringen. Also du musst Tools schaffen, die das beschützen und, genau. Und wir haben das auch schon erreicht in der Vergangenheit mit Kryptografie und so weiter und Bitcoin ist jetzt der nächste Schritt, der genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, weil, wenn wir uns jetzt das Jahr 2022 ansehen, also diese Aufeinanderfolgung von Krisen, Pandemie, Krieg, Inflation, das spielt schon alles rein. Also das um es jetzt so auszudrücken, auch wenn das ein doofer Ausdruck ist, eine doofe Phrase ist, aber das weckt schon viele Leute auf, oder?
Das Gefühl habe ich eben auch. Wir sind ja in der Theorie im Bärenmarkt gerade, ne? Für mich fühlt sich das ganz anders an, als das 2017 war. 2017, 2018 wurde auch viel gebaut. Ja, da ist ja unser Verlag zum Beispiel entstanden und international ganz viele Companies. Aber so wie jetzt habe ich das noch nicht erlebt. Obwohl eigentlich komplettes Desinteresse herrschen müsste, habe ich das Gefühl, es wächst natürlich nicht so krass wie im Bullenmarkt. Ja. Wir kennen das alle, wo auf einmal irgendwie der Taxifahrer und seine Oma dich drauf ansprechen, ob du schon irgendwie Ripple hast.
Ja, genau, weil die sprechen dich nie drauf an, ob du Bitcoin hast. Die kommen dann immer mit irgendeiner Shitcoin in die
genau.
Ecke. Ja? Ja, ja.
Genau, aber es fühlt sich anders an gerade. Also ich habe das Gefühl, es brodelt was unter der Oberfläche. Ganz viele Leute, wie du sagst, getriggert durch immer schlimmer werdende Inflationszahlen. Was ja auch, und das muss man sagen, österreichische Ökonomen, Bitcoiner, die letzten Jahre halt gepredigt haben. Ne? Und jeder hat gesagt, oh ja, übertreib mal nicht und warum sollte das? Und jetzt sehen wir es vor unseren Augen sich abspielen. Und dann, das ist so wie vermutet immer, dann, wenn die Leute es wirklich im Geldbeutel merken, dann werden sie hellhörig und dann schauen sie sich um. Und ich glaube, ist sehr, sehr gut, was gerade in diesem Bärenmarkt passiert. Es gibt diese Steady Growth, auch an Zulauf von Personen, während wieder alle versuchen, auf technischer und auf Bildungsebene alles zu verbessern, ja, damit im nächsten Bullrun noch mehr Education verfügbar ist, die Leute noch einfacher das Ganze verstehen, Lightning Wallets noch besser funktionieren. Und ich glaube, so kritisch man sein kann in den aktuellen Zeiten aufgrund ganz, ganz vieler Krisen, dass in diesem Space, im Bitcoin-Space, da wird einfach an der Zukunft gebaut. Ja? Da wird aufgrund von Hoffnungen wird einfach gebiddelt.
Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht, und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal, dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Dass die Inflation auf uns zukommt, davor haben uns Marc Wallek und Ronald Stöferle, die beiden Fondsmanager und Partner von Incrementum, schon lange gewarnt. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein richtiges Problem. Incrementum hat mehrere Fonds aufgelegt, die da helfen können, da eine Lösung sein können, teilweise auch wirklich auf Inflationsbekämpfung ausgelegt sind. Was Incrementum auch macht, ist, Gold und Bitcoin zu kombinieren in eigenen Fonds, um da neue Wege zu gehen. Es gibt Bitcoin-Chartbooks, Bitcoin-Analyse und den jährlichen Gold-Report, wo ich auch ordentlich mitschreibe. Einfach mal reinschauen bei incrementum.li. Atemberaubend. Also ich möchte jetzt nicht nur optimistisch sein, es wird viel Widerstand geben, es wird viele Probleme geben.
Definitiv.
Es wird Versuche geben, Bitcoin auch zu bremsen, zu unterbinden. Gerade in Europa sind jetzt nicht die hellsten am Werk, ja, muss man auch so sagen. Das hat jetzt die letzte Zeit, wie soll ich sagen, die Zeit der weisen Staatsmänner und Frauen ist scheint wirklich vorbei zu sein. Was ja auch wiederum... Das wurde ja schon in Sovereign Individual. Wann übersetzt ihr das eigentlich?
Ja, das haben wir schon mega oft als Anfrage bekommen und ich war dem auch mal hinterher. Von den beiden Autoren ist, glaube ich, einer verstorben mittlerweile.
Ja.
Den anderen haben wir versucht zu erreichen, haben wir bis jetzt nicht geschafft. Aber es ist natürlich auch fragwürdig, wie viel Mehrwert das bringt, ne? Weil das war für seine Zeit großartig, das Buch, weil man heute einfach sieht, ganz viele der Thesen, nicht alle, aber viele haben sich wirklich so ausgespielt. Jetzt ist die Frage, möchte jemand heute zum heutigen Zeitpunkt als jetzt erscheinendes Buch das lesen, weil es cool ist, dass in der Vergangenheit irgendwie da einige Predictions getroffen
wurden. Absolut, glaube ich.
Ja,
meinst du? Also ich habe auch lange gebraucht, bis ich mich drüber gewagt habe. Mhm. Und es ist auch ein Buch, das schon allein deswegen schwer zu lesen ist, weil so die ersten 20 Seiten sind halt kompletter Bullshit, weil da reden sie über Y2K-Bug und da weiß jeder, das ist nicht passiert.
Genau.
Das heißt, aber ich meine, das Buch kommt aus der Mitte der 90er Jahre und hat halt in einer Art und Weise gewisse Entwicklungen vorhergesehen. Schon faszinierend. Also einerseits zum Beispiel der Medienkonsum. Das, was wir jetzt gerade machen. Jeder, der uns jetzt zusieht, der uns jetzt zuhört, bekommt jetzt diese quasi auf den Maß geschneiderten Medienkonsum, den die damals angekündigt haben. Ja? Jetzt gibt es natürlich in der Medien Branche wird da groß drüber gejammert, ja, weil es sollen ja alle nur eine Zeitung lesen oder, aber das ist natürlich Unsinn, der Markt regelt. Und das ist nur ein kleiner Teil von dem. Und eine Sache, die eben hängen geblieben ist, und deswegen habe ich das vorher gesagt, ist, dass eben Politik immer clownesker wird, weil eben die Technologie dem Individuum mehr Freiraum schafft und dadurch das Politische weniger wichtig wird. Und du eben nicht, also jetzt banal gesagt, ja, wenn du die Möglichkeit hast, sowohl mit deinem Kapital als auch physisch einfach woanders hinzugehen, dann musst du dir gar nicht mehr so viele Gedanken darüber machen, wer jetzt bei uns in deinem Heimatland unter Anführungszeichen an der Macht ist. Und eine Reaktion auf das, auch auf das Mediale, nämlich dadurch, dass die Leute medial viel besser beschäftigt sind, ist, dass die Politik immer schriller wird. Und dann kommen so Leute raus wie Trump und Johnson und Kurz und diese ganzen Darsteller, ja, die auf Effekt gehen und nicht mehr, also langfristige Politik ist überhaupt nicht mehr zu sehen.
Ja? Ich glaube, das ist generell so das große Problem der Politik, dass je mehr du die Gesellschaft als Ganzes abhängst, desto mehr musst du eigentlich versuchen, ihnen nach dem Mund zu reden, ja, egal ob das fürs große Ganze gut ist oder nicht. Und so schaufelst du dir eigentlich mehr oder minder immer dein eigenes Grab. Und das ist eben auch sehr interessant in dem Buch, die These, dass sie da schon vorausgesehen haben, da wird ein digitales Geld kommen, ja, in irgendein Cybercash. Und dann geht halt der IT-Entwickler, fliegt halt nach Bali und sagt, Jungs, viel Spaß. Und das wird halt den Wettbewerb der Staaten auch wieder aufleben lassen, weil dann musst du natürlich eine Location sein, wo die Leute hinwollen. Ja? Und das bedeutet, du musst steuerlich interessant sein, du musst von Infrastruktur vielleicht her interessant sein und du kannst eben nicht mehr den Leuten auf der Nase rumtanzen und sagen, ja nee, wir nehmen dir jetzt die Hälfte weg und wir machen das so und so. Ist eigentlich egal, was wir als Service bieten, sondern du wirst wieder wirklich gefordert und bist eigentlich Service Provider. Einfach nur dadurch, dass der Opt-out so einfach wird, ja, mit digitalem Cybercash.
Ja, unter anderem wird auch erwähnt, dass man durchaus versuchen wird, Dinge wie Viren und globale Pandemien dazu zu verwenden, auch die Bewegungsfreiheit der Menschen einzuschränken als eine der Reaktionen. Ja, und ich weiß, das klingt jetzt nach einer furchtbaren Verschwörungstheorie, aber das steht halt in dem Buch von 1995.
Krass, ja.
Und es ist ja auch logisch, weil es ist ja logisch, du hast eine Gegenbewegung, weil das quasi das Betriebssystem des 20. Jahrhunderts funktioniert nicht mehr in der digitalen, globalisierten Welt. Und beim Geld ist das perfekt zu sehen. Warum ist die Europäische Zentralbank so dahinter, einen digitalen Euro zu machen? Weil sie Angst haben vor China, weil sie Angst haben vor den USA und weil sie Angst haben vor Bitcoin. Nur, du wirst dich diesem Wettbewerb trotzdem nicht entziehen können. Also nicht nur wegen Bitcoin, selbst die Logik eines nationalen Geldes, ist völlig egal, ob das jetzt national für 19 Staaten und national für einen Staat ist, macht überhaupt keinen Sinn mehr, solange du Zugriff auf anderes Geld hast, nicht? Und wir kommen ja jetzt auch in eine Phase, wo jeder sich überlegen sollte, wie ich aus dem Euro rauskomme. Ja, wie ich zumindest einen Teil meines Vermögens vielleicht im Dollar parke. Weil der Dollar ist auf jeden Fall einmal mittelfristig hier der Gewinner. Das haben wir jetzt schon gesehen in den letzten Monaten. Jetzt gibt es Säbelrasseln im Nahen Osten. Ja, gute Nacht, ja. Und ich glaube, es hat einfach keinen Sinn mehr, wie soll ich sagen, die falschen Vorstellungen des 20. Jahrhunderts weiterzuführen, damit andere Leute sich nicht beleidigt fühlen, I guess, oder herausgefordert, I don't know.
Ja, ich glaube, wir sind da schon ein bisschen an einem Turning Point, ja. Also mir dürfte auch gern jemand erklären, was die großen Vorteile einer CBDC sind, außer Kontrolle. Ja. Es gibt eigentlich keinen großen anderen Vorteil. Unser Geld ist schon digital. Das Einzige, was du gewinnst, ist Kontrolle. Und wir sind so ein bisschen am Scheidepunkt, glaube ich, wo ganz viele Staaten sich entscheiden müssen, ziehen wir das durch und erhöhen die Kontrolle und versuchen uns zu wehren, solange es geht, ja. Oder heißen wir Bitcoin oder was auch immer mit offenen Armen willkommen. Und das wird die Weichen stellen für verschiedene Länder oder verschiedene Staatenbünde für die nächsten Jahre. Wer sich da falsch entscheidet, es könnte sein, dass der dermaßen viel Talent vertreibt, ja, dass es auch ökonomisch und dann auch gesellschaftlich ganz schwierig wird die nächsten Jahre.
Ja, ja. Europa hat enorme Herausforderungen. Also ja. Das macht mir auch große Sorgen, muss ich echt sagen, weil wie soll das funktionieren? Aber gut, lass uns, sind wir optimistisch, sind wir positiv. Es tut sich ja auch in Deutschland so wahnsinnig viel. Ja? Jetzt reden wir mal über dich und über deinen Ding. Es tut sich zwar in Deutschland viel, aber du kommst jetzt nach Österreich. Willkommen. Du bist jetzt Head of Education bei Coinfinity.
So ist es.
Was heißt denn das?
Gute Frage. So wie es allen geht, wie gesagt, der Verlag, das lief so nebenher, aber wie es allen geht, absorbiert dich Bitcoin mit der Zeit, ja. Du merkst irgendwie, es bleibt nicht mehr viel Brainspace für andere Sachen übrig. Und so habe ich schon lange mit dem Gedanken gespielt, Vollzeit in dem Space zu arbeiten, habe mich immer gefragt, wie ist das sinnvoll, ja, reicht das schon mit dem Verlag, kriegen wir das auf diese Größe gescaled? Und dann kam Mitte diesen Jahres der Fichte, der auch schon bei dir war, der Thomas, auf mich zu und hat gesagt, du, willst du zu uns kommen, Head of Education? Dann haben wir uns unterhalten darüber, was das mit sich bringt, und da wird es gehen um Bildungsinhalte natürlich für die Plattform selbst, aber auch Bildung im Unternehmen, Bildung gegenüber Unternehmenskunden, High-Net-Worth-Kunden, alles Mögliche. Aber sicher langfristig dann auch darum, wie treten wir auf, ja, was ist unser Produkt, mit wem gehen wir Partnerschaften ein, und da bin ich sehr, sehr froh drüber, ja, dass ich bei Coinfinity anheuern durfte und mich jetzt wirklich Vollzeit auf Bitcoin fokussieren kann. Das ist absolut ein Privileg, ja, und ich freue mich sehr, sehr zusammen mit dem Team da, die alle sehr cool sind, zumindest die ich kennengelernt habe schon. Morgen werde ich zum ersten Mal physisch vor Ort sein, aber ich freue mich sehr, mit denen zusammenzuarbeiten und richtig was zu bewegen.
Also was ich jetzt sage, steht nicht in unserem Vertrag. Ich bin nicht verpflichtet, das zu sagen. Das kommt wirklich von ganzem Herzen. Es gibt keine korrektere Truppe als die von Coinfinity. Ja? Also insofern kann ich dir da gratulieren. Ich glaube, ihr passt da super zusammen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass da vorangetrieben wird. Und auch diese Bitcoin-Only-Geschichte, das merkt man halt jetzt auch 2022 im Vergleich zu 2018, ist viel, viel präsenter. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch in die Mainstream-Medien schauen, Es hatten wir ja erstmal diesen öffentlich-rechtlichen Boom da in Deutschland, nicht? Also hatten wir drei große Sendungen, die sich aber nur mit Bitcoin beschäftigt haben, nicht mit Krypto, schieß mich tot. Ja? Wir hatten im Standard hier in Österreich, liebe Grüße gehen raus, den Artikel, wo über Bitcoin-Maximalismus, wo ich gleich im dritten Absatz war und der Name wurde sogar richtig geschrieben, also bin ich happy. Also es tut sich da wirklich einiges und unsere nervige Toxizität kommt offenbar an bei den Leuten.
Ja, also ich finde es mega wichtig, dass langsam ein Unterschied gemacht wird und ich glaube, das ist auch wichtig, dass es Bitcoin-Companies wie Coinfinity, wie Pocket und so weiter gibt, die diesen Unterschied auch nach außen ganz klar kommunizieren, um die Leute auch an der Hand zu nehmen und zu zeigen, hey, pass auf, es ist nun mal ein bisschen eine andere Asset-Klasse wie Kryptowährung XY, ja, die du vergleichen kannst mit einem Startup von um die Ecke, wo einfach keiner weiß, ob das im nächsten Monat noch existiert oder ob der sich das Geld schnappt und ab auf die Bahamas. Das ist schon wichtig und ich glaube, je mehr Leute wir da ongeboardet bekommen, ja, die ganz passiv ihren Sparplan laufen lassen mit einem kleinen Teil ihres Vermögens, desto besser, ja, desto smoother kriegen wir die Kurve in eine Zukunft, wo man auch sagen kann, das könnte schon böse werden.
Absolut, absolut. Hast du Pläne, die du heute schon präsentieren möchtest in deiner Rolle oder willst du das noch für dich behalten? Ich meine, du bist, wie gesagt, du bist um 9 Uhr oder 10 Uhr hier aufgetaucht und warst doch gar nicht bei Coinfinity.
Genau, nee, also nichts, was ich jetzt schon definitiv teilen könnte, aber natürlich habe ich mit Thomas schon im Vorhinein viel gesprochen und wir werden einfach sicher ähnliche Formate starten, Podcasts, mal gucken, ob wir videomäßig irgendwas machen, aber ist jetzt noch nichts in Stein gemeißelt. Dem werde ich mich jetzt demnächst annehmen und dann gucken wir, dass wir so viel Synergien wie möglich nutzen, um diesen Gedanken unter die Leute zu bringen.
Am 21.11. in Wien gibt es erstmal schon das erste Event. Da diskutiere ich mit einem Ökonomen, der von Bitcoin nicht viel hält. Und habe jetzt natürlich vergessen, wo genau. Deswegen schreibe ich das in die Shownotes. Aber es wird ein Event von Coinfinity auch mit Bitcoin Austria gemeinsam. Da freue ich mich sehr drauf. Wir werden es auch hoffentlich auch aufnehmen und dann auch auf den Kanal bringen. Aber das ist ja dann schon in diesem Sinne auch. Ne?
Definitiv, ja. Also Pocket wird da auch dran arbeiten. Ich finde es einfach super, dass so Bitcoin-Only-Companies sich auf die wichtigen Sachen dann fokussieren können auch. Ne? So Sachen wie Withdrawal via Lightning und solche Dinge, oder? Das wird bei Shitcoin-Casinos ewig gehen. Ja? Bist du bei, ich nenne jetzt keine Namen, anderen größeren Exchanges, die vielleicht auch in Österreich sind, irgendwie via Lightning abheben kannst. Ich behaupte, das geht noch ein Weilchen. Und da finde ich es einfach cool, wenn Leute sich wirklich fokussieren auf das, was zählt.
Man merkt das jetzt auch einfach in diesem Bärenmarkt, dass man eigentlich von Bitcoin-Only-Companies, vor allem von denen, die schon ein bisschen länger dabei sind, auch diese, einfach dass sie wissen, sie nutzen die Zeit jetzt zum Bauen, die nutzen die Zeit jetzt, um aufzubauen, sich neu aufzustellen. Ich meine, ich mache ja auch nichts anderes, ja. Und warten dann quasi darauf, dass mit dem Preis, sollte er wieder raufgehen, also es ist ja nichts im Stein gemeißelt, auch das Interesse wieder zunimmt, wobei das Interesse, wie gesagt, derzeit immer noch da ist. Also es ist jetzt nie so weggegangen wie 2018, während das bei Krypto-Geschichten dann immer weniger wird, weil NFTs sind jetzt tot. Ja? Vor einem Jahr hat man mir noch erklärt, NFTs sind wie die Zukunft des Kunstmarktes und was auch immer, ja, bla bla bla. Weil natürlich die anderen immer irgendwelche Anwendungen brauchen, die man dann den Leuten verkaufen kann in dieser Phase des Booms. Ja, das heißt aber, du wirst nicht nach Graz ziehen, oder?
Nein, ich bleibe im Süden Deutschlands. Das wird hauptsächlich remote passieren, das Ganze. Aber ich kann mich natürlich jetzt auch fokussieren auf an Bitcoin-Conferences gehen, mit den Leuten quatschen, mehr bauen, mehr Education zusammentragen und nach außen tragen. Und ja, wie gesagt, also bin ich super froh drüber. Ich glaube, es gibt noch viel zu tun für uns alle, ja, für dich, mich und alle anderen, die sich mit Educational Content beschäftigen. Ich denke, das wird gut.
Ich denke auch, das wird gut. Ich denke auch, dass wir quasi am Ende des Podcasts angekommen sind, Fab, weil wir haben jetzt alles besprochen, die Vergangenheit, die Zukunft. Wie findet man dich? Was soll man sich anschauen?
Man findet mich meist und viel zu viel auf Twitter, ja, at FabTheFox mit Doppel-X. Was sollte man sich anschauen? Unsere Mediathek wahrscheinlich vom Verlag, also Website ist apricot.media, da findet ihr eine Mediathek und da gibt es auch ganz viel Gratis-Inhalte. Viele dieser Blogbeiträge werden auch vorgelesen und sind gratis im Bitcoin-Podcast, die Bitcoin-Lesestunde, hörbar. Ja, auch wieder diese Sache mit der Eintrittshürde. So, wer kann schon Nein sagen zu einmal kurz 7 Minuten einen Gigi-Artikel anhören? Ja, guckt euch die Gratis-Inhalte an, wenn euch irgendwas tiefergehend interessiert. Freuen wir uns natürlich über jedes Buch, das gekauft wird. Guckt euch Bitcoin-Only-Companies an und geht den Weg, den schon ganz viele andere Bitcoiner gegangen sind.
Ich bin gespannt, wann wir zu viel Bitcoin-Only-Content auf Deutsch haben. Ja, bei dieser Hülle und Fülle an Podcasts und Kanälen.
Es wird schon schwierig, oder? Also es gibt schon so viele, dass ich Episoden wirklich selektieren muss.
Es gibt, ja, aber das ist natürlich ein konkurrenzbelebtes Geschäft und genau. Deswegen müssen wir uns anstrengen und deswegen muss ich schauen, dass ich coole Gäste einlade, so wie dich und andere und ich freue mich drauf, ja. Also wir sind jetzt Anfang November, ich habe im Februar angefangen. Der Zuspruch ist gut. Natürlich gibt es immer wieder Dinge zu verbessern und Dinge, wo man kritisch sein muss, aber es ist einfach, auch wenn man selber aus den Medien kommt, schön zu sehen, wie positiv auch man ankommen kann. Also wenn du für die Zeitung schreibst, bekommst du eigentlich fast nie positives Feedback. Mhm. Ja? Oder extrem selten, weil die meisten, wenn du Feedback bekommst, ist es immer nur negativ. Ja? Und auch zu sehen, was alles möglich ist mit Podcasts, Newsletter, YouTube, das kommt einfach an bei den Leuten. Weil natürlich kann es genug Content geben. Bitcoin als Basisprotokoll der Gesellschaft verändert deine gesamte Perspektive und das heißt, du musst alles dann neu verhandeln und deswegen ist mir auch so wichtig, dass wir dieses Gespräch, so wie heute führen, auch über durchaus die politischen Dinge, also die Dinge werden leider unangenehm und wir dürfen denen nicht ausweichen, glaube ich, weil es ist, glaube ich, noch nichts in Stein gemeißelt, aber wenn du alles mit dir machen lässt, dann ist es nicht gut.
Das ist so und ich glaube, da ist es wichtig, wenn man bei sich anfängt und mir ging es so, ganz vielen anderen Leuten ging es so, da verändert dich Bitcoin auch einfach in vielerlei Hinsicht. Ja. Da übernimmst du viel mehr Eigenverantwortung irgendwann und sagst, okay, zum guten Stück, ja, auch wenn mir nicht gefällt, was Staaten machen, zum guten Stück bin ich dafür verantwortlich, was ich damit mache, oder? Mache ich den Opt-out, ziehe ich vielleicht woanders hin? Ja. Das sind alles Dinge, die Bitcoin mit dir macht, ja, Überlegungen, die du davor vielleicht nie hattest. Aber ich glaube, das ist wichtig, das ist ein wichtiges Fundament der Gesellschaft, dass man sagt, man hat Eigenverantwortung, man ist selber irgendwie der Herr dessen, was in der Zukunft passiert mit dem eigenen Leben. Und also das hat Bitcoin mit mir auf jeden Fall gemacht. Das hat mich da wirklich einmal auf links gedreht, ja, und hat mich viele Sachen selbst hinterfragen lassen. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen.
Ja, ich hab 7 Jahre gebraucht. Ich war on and off und hab immer wieder auch Gründe gesucht, warum nicht. Ja? Mhm. Auch deswegen, weil ich auch schon in der, obwohl ich dagegen war, ja, wirst du dann doch eingelullt auch von der Fiat-Welt sozusagen, ja, und suchst nach Anerkennung und suchst nach und verlierst dann vielleicht auch das aus den Augen, ja, und jetzt aber, wo die Dinge so rasant schlechter werden, ja, was willst du machen? Also die Alternative, die ich sehe zu Bitcoin, ist wirklich keine gute. Also wirklich keine gute. Und ich sehe meine Aufgabe schon darin, auch davor zu warnen. Auch wenn das manche Leute vielleicht, ja, keine Ahnung, irritiert. Ja, weil es irritiert sicher Leute. Ja, aber
also definitiv. Ich glaube, das stößt ganz, ganz viele vor den Kopf. Je weniger du auch überhaupt Probleme siehst im aktuellen System, also für umso verrückter hältst du die Bitcoiner, die ganze Zeit sagen, oh, all hail Bitcoin, ja, holt euch Bitcoin, damit alles gut. Ja, das klingt ja in a short immer auch recht bescheuert. Aber wenn man tiefer reinschaut, dann kann es halt schon ganz, ganz vieles zum Positiven verändern.
Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wird alles gut, ja, fix the money, fix the world. Ja, aber nur dann, wenn du auch zeigst, was das bedeutet. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Und das merke ich jetzt auch in der jetzigen Situation. Das haben wir gestern auch besprochen bei unserem längeren Vorgespräch quasi, dass diese Gelassenheit auch und diese Zuversicht, die Bitcoiner bringen in die, und auch Demut. Also ganz wichtig, ja. Du sitzt hier und machst das unter Pseudonym. Und weil es geht dir nicht darum, da jetzt deinen großen Star zu markieren. Das merke ich doch, ja. Und es geht mir auch nicht wirklich darum. Ich würde das, nein, es geht mir gar nicht darum, ja, sondern ich habe halt gewisse Talente, die würde ich gerne in den Dienst der Sache stellen, ja, und Bitcoin deswegen, weil das für mich eine Lösung ist. Vorher war es Gold, Ja, mir war es Gold, aber Gold war nie, also ich liebe Gold, um Gottes Willen. Es gäbe wahrscheinlich kein Bitcoin ohne Gold. Aber es kann eben keine dezentrale, digitale Lösung darstellen. Der Zug ist abgefahren.
Es gibt halt einfach Vorteile von Bitcoin, allein dadurch, dass es digital ist, die du nicht wegreden kannst, oder? Und das ist halt auch im Fall von Bitcoin viel schwieriger zu konfiszieren, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, oder? Es ist viel leichter, um die Welt zu schicken. Es hat einfach all diese Vorteile, die dafür gesorgt haben, dass man überhaupt Gold wieder wegbekommen hat, ja, als Geld.
Das Einfachste ist, von Bitcoin zu profitieren, ist gar keine Bitcoin zu besitzen, sondern einfach an einer Welt zu bauen, in der Bitcoin das Basislayer ist, und das dann ist, haben alle was davon. Ja? Dann kannst du arbeiten gehen für Bitcoin. Ja, also, das ist das aller, ich glaube, das ist der wichtigste Schritt eines unter Anführungszeichen richtigen Bitcoiners, ist dann dieses, wenn du gecheckt hast, okay, es geht jetzt nicht darum, reich zu werden. Weil das ist schon der Einstieg für die meisten. Ja, dass du siehst, ah, scheiße, der Nachbar hat jetzt einen Lamborghini oder einen Tesla oder was auch immer und ich noch immer nicht, ja, weil ich habe nicht rechtzeitig Bitcoin gekauft oder was auch immer. Aber ich glaube, wenn du dich davon löst, dann hast du dir, tust du dir schon was Gutes.
Absolut. Also genau dieser Gedanke holt viele Leute rein. Das war auch bei mir nicht anders. Das war bei Stefan nicht anders. Da hat man irgendeine Möglichkeit gesehen, möglichst schnell, möglichst viel Reibach zu machen und dann Füße hoch und gut ist. Mittlerweile ist es eher so, dass man sagt, von mir aus bleibt halt der Preis jetzt für immer so, wie er jetzt ist. Hauptsache, wir alle haben den Vorteil, in einem Sound-Money-Umfeld unserer Sache nachgehen zu können. Ne? Wir können weiter bauen, können weiter welches Produkt, welche Dienstleistung auch immer herstellen, dafür ein paar Satz einsammeln und können uns relativ sicher sein, dass uns die nicht entwertet werden gegen unseren Willen.
Weißt du, wie viel menschliche Energie verschwendet wird durch schlechtes Geld, durch Inflation, durch Manipulation, durch Korruption? Und da rede ich jetzt nicht mal von uns, obwohl es das alles gibt. Bei uns gibt es schlechtes Geld, es gibt Manipulation, es gibt Korruption. Aber vergleich das mal mit Afrika und Südamerika und die Menschen fallen auch in so eine Lethargie dann, weil sie wissen, sie können auch nichts ändern. Ja? Also die Vorstellung, dass wir einen globalen Hard Money Standard haben, da können mir einfach die ganzen Keynesianer und Ökonomen, die das nicht verstehen wollen, einfach auch den Buckel runterrutschen. Ja, und die werden dann schon sehen, wie diese Welt aussieht, in der Menschen wirklich etwas aufbauen können, sich darauf verlassen können, dass sie in die Zukunft planen können, weil sie Bitcoin haben. Das ist alles nicht möglich heute. Weder bei uns, aber vor allem nicht in Afrika oder Asien oder Südamerika.
Absolut. Ich glaube, von Robert Breedlove, der hat mal so eine Hochrechnung gemacht, wie viel menschliche Lebensjahre mir das gekostet hat, diese Seniorage, die sich Staaten oder Zentralbanken, wie man es sagen möchte, abschöpfen. Und das ist schon irre. Also selbst wenn ich an mich denke, also wer jetzt irgendwie Anfang 20, Mitte 20 ist und irgendwie 10 Jahre gespart hat, um irgendwie seine 15.000 Euro als Anzahlung für irgendeine Wohnung zu haben, der guckt jetzt in die Röhre. Ja, der hat vielleicht 10 Jahre gebraucht und jetzt hat sich der Preis für die Wohnung halt irgendwie verdoppelt oder verdreifacht und es reicht nicht mehr als Anzahlung. Also weiter geht's, nochmal sparen, oder? Und das wäre halt in einem Sound Money Standard komplett anders. Ja, da würdest du alles, was du für die Zukunft speicherst, würde höchstwahrscheinlich zumindest den Wert halten. Ja. Und das wäre ja schon fair. Wenn das am Wert zulegt, wunderbar, ja, weil die Welt produktiv ist, dann ist das super. Aber dass es halt kategorisch und konsequent ganz langsam enteignet wird, das ist schon sehr, sehr fies. Vor allem, weil halt auch einfach überhaupt nicht so deklariert. Ja. Das muss man ja auch so sehen. Es ist überhaupt nicht Mainstream-Wissen, dass dir das langsam Wert klaut. Ja. Wie viele Leute kenne ich, die einfach nur ein Sparbuch haben? Sogar jetzt, zum jetzigen Zinsumfeld.
Ja. Und das sind dann ironischerweise oder tragischerweise meistens die produktiven Teile der Gesellschaft.
Absolut.
Während wir uns halt durch dieses System auch einen unglaublich großen unproduktiven Sektor leisten. Und natürlich werden sich diese unproduktiven Menschen mit Händen und Füßen wehren. Weil bevor sie arbeiten gehen, reißen sie lieber die ganze Welt nieder. Ja? Und dafür müssen wir gefasst sein. Ja? Und das hat auch schon angefangen und dieser Konflikt wird uns die nächsten Jahre prägen, glaube ich. Und ich glaube, dass es notwendig ist, einfach aufzubauen, so gut wie möglich und einfach zu zeigen, es gibt eine positive Alternative zu dieser Dystopie, die da aufgebaut wird, der Kontrolle. Und weil du hast vorher CBDCs angesprochen, mein Lieblingsthema, nicht? Also ja, wenn du in einer Welt leben willst, in der dir die Notenbank am Mittwoch das Konto abschaltet, damit die Preise nicht explodieren, ja, dann kannst du halt erst wieder nächste Woche einkaufen gehen, dann bleiben wir bitte auf diesem Pfad, dann kannst du dann, ja. Aber Ich glaube, dass die Pandemie insofern ein bisschen geholfen hat, weil es die Leute auch rausgerissen hat aus diesem Alltagstrott mit dem ins Büro fahren, immer am selben Schreibtisch sitzen. Diese großen Unternehmen sind ja auch sektenartig konstruiert, nicht? Dein ganzes Leben wird um das rumherum aufgebaut. Und plötzlich sitzt du zu Hause und hast die Möglichkeit, deine Zeit ein bisschen freier einzuteilen. Denkst dir, warum habe ich das nicht schon früher gemacht?
Ja, also das ist auch der Grund, das, was du gerade ausgeführt hast, wieso ich persönlich und wahrscheinlich auch du, wieso viele Bitcoiner Education so wichtig finden. Man kann durchaus die Position einnehmen und sagen, mir doch egal, ja, Bitcoin wird seinen Weg machen, es ist irgendwie unvermeidbar und das ist wahrscheinlich auch so. Aber mir persönlich ist es schon sehr wichtig, dass das nicht irgendwie noch 50 Jahre geht, ja, weil je mehr ganz normale Leute, und ich meine nicht Unternehmen oder Staaten, die sich einkaufen, sondern wirklich ganz normale Leute, die arbeiten gehen, je mehr von denen wir dazu kriegen, auch nur einen kleinen Teil Bitcoin zu haben, desto mehr hat sich dieser Virus schon verbreitet und desto smoother wird auch ein Übergang, ja, weil du willst ja auch am Ende kein Szenario haben, es gibt irgendwie, was war die lustige Zahl der Lightning Channels, 137 Bitcoiner und alle anderen gucken in die Röhre, ja, das will man einfach nicht haben.
Nein, natürlich nicht und das wird auch ein Argument dagegen sein, ja, da gibt es eine kleine Gruppe, die profitiert dann, bla bla bla, ja, dass es jetzt auch eine kleine Gruppe gibt, die profitiert, das interessiert dann wieder keiner, nicht, obwohl die jeden Tag aus der Zeitung winken und aber das muss man schon klar sagen und das ist auch etwas, das mir auch Antrieb gibt. Ja? Es wird nicht mehr in unserem Legacy-System, es wird nicht mehr besser werden. Es wird jetzt wird es nur noch schlimmer. Es wird diese Rückkehr in die Normalität, die wir uns nach 2008 noch eingebildet haben, die ist mit der Pandemie schon ganz, ganz stark torpediert worden und jetzt mit dem Krieg und der Inflation und auch den ganzen Maßnahmen, die da jetzt kommen, einerseits von den Politikern, andererseits von Brüssel, es wird nicht mehr besser werden. Nein.
Ja, ich glaube auch, dass in vielerlei Hinsicht die Interventionsspiralen jetzt so krass geworden sind, dass du das nicht mehr glatt gebügelt bekommst. Ne? Du hast ja 2008, hat man es nochmal geschafft, mit Gelddrucken dann das Ganze wie ein Kaugummi so in die Länge zu ziehen. Ich weiß auch nicht, ob das diesmal nochmal hinhaut.
Nein, es kann nicht hinhauen, weil du kannst, ich habe damals auch 2008, als ich dann auch eingestiegen bin in das Ganze und dann um Gottes Willen Hyperinflation. Ja, das ist die erste Reaktion. So, wenn du das erstmal kurz unter die Decke des Geldsystems schaust, 3 Minuten später hast du Panik vor Hyperinflation. Ja? Und dann stellst du fest, okay, das Ding ist doch resilienter, als du geglaubt hast. Was ja auch gut ist, weil einen Zusammenbruch, einen unkontrollierten will natürlich keiner. Das Problem ist, dass du 2008 ist das Geld einfach in das Finanzsystem geflossen und dort stecken geblieben. Und dadurch konntest du das Finanzsystem wieder reparieren. Eine Bankbilanz kannst du reparieren, indem du ihnen einfach einen LKW voll Geld vor die Tür stellst. Ja? Aber du kannst das, die Pandemie und jetzt auch die Inflationskrise, eben nicht so reparieren. Es wird aber so versucht werden und das ist mein Punkt. Die Notenbanken versuchen zwar gegenzusteuern, aber die Regierungen und die Politiker, weil sie alle Clowns sind, die pfeifen da komplett drauf. Da wird jetzt Geld rausgehauen, ja, über Direktzahlungen, über Kreditgarantien etc. pp., ja, weil du wirst dir jetzt die Stimmen direkt kaufen müssen. Und das wird sich auch nicht aufhören, weil warum sollte ich auf Geld verzichten, wenn bei der letzten Krise gab es Kohle, warum soll es jetzt keine Kohle geben? Ja?
Absolut, ja. Und wo wir nur darauf hoffen können, ist, wenn man es doch irgendwie nochmal zu diesem Kaugummi hinbekommt, dass in dieser Zeit wir so viele Leute wie möglich dazu bringen, Satoshis zu stapeln, ne? damit wie gesagt dieser Übergang smooth werden kann. Aber ich sehe das auch als sehr unwahrscheinlich, dass die Kaugummi-Taktik nochmal hinhaut. Ja. Das wird schwierig.
Und du sagst, Satoshis zu stapeln als jemand, der Bitcoin-Bücher rausgibt und für eine Bitcoin-Firma jetzt arbeitet, das klingt natürlich so, als wäre das in deinem direkten ökonomischen Interesse und das wird auch eine Kritik sein.
Du, das darf auch eine Kritik sein. Es reicht, dass ich weiß, dass ich Bitcoin-Proponent bin, weil ich darin oder in Bitcoin und mit Bitcoin eine bessere Zukunft sehe. Ja?
Ja.
Ich habe nicht den Verlag gegründet, um Leute dazu zu bringen, Satoshi zu stapeln und unsere Bücher zu kaufen, sondern ich habe den Verlag gegründet, weil ich da drin was gesehen habe. Ja, also ich bin nicht Bitcoiner, weil sich damit Geld verdienen lässt, sondern ich bin Bitcoiner, weil es gutes Geld ist.
Das war jetzt wirklich ein gutes letztes Wort. Ich glaube, wir haben tatsächlich die letzte Verabschiedung versucht, das ist jetzt schon wieder eine halbe Stunde her. Fab, ich danke dir vielmals. Alles Gute für deinen Job. Ich glaube, wir werden uns noch oft sehen, wir werden noch oft sprechen, kooperieren etc. Ich freue mich drauf.
Vielen Dank. Ja, ich hoffe es, dass wir uns noch häufig sehen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung und
danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.